Radio Eagle, das Campusradio an der PH Steiermark.
Large Language Models, große mathematische Sprachmodelle zur Textgenerierung, die generative KI, Chatbots, Copilots, um nur ein paar Namen zu nennen. Das sind KI-Modelle, die längst von Studierenden genutzt werden. Aber erkennen Studierende im Zeitalter von Big Data den Unterschied von Recherchieren und Generieren, Wahrscheinlichkeit und fundiertem Wissen? Und wie können Studierende im Umgang mit KI unterstützt werden? Über KI-Nutzung an der Hochschule spreche ich heute mit Magistra, Diplompädagogin Doktorin Marlies Mateschek-Jauck, Hochschulprofessorin für Erziehungswissenschaften und Hochschuldidaktik und Leiterin des Zentrums für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung, sowie mit Marie Knaus, Bachelor of Education, Professorin für Mediendidaktik und Pädagogik, Expertin zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Vielen Dank fürs Kommen. Ein herzliches Willkommen auch an unsere Zuhörerinnen da draußen. Mein Name ist Patrice Windisch. Ich begrüße Sie zum 14. Forschungscafé, einem Projekt des Zentrums für Forschungssupport in Kooperation mit dem Vizerektorat für Forschung und Hochschulentwicklung sowie Radio Eagle. Schon das 11. Forschungscafé handelte vom KI-Einsatz an österreichischen Schulen und beschäftigte sich mit KI-Anwendungen, die Lehrpersonen vornehmen. Aber heute widmen wir uns allerdings einem anderen Blickwinkel, nämlich dem der Hochschule. Euer Forschungsprojekt trägt den Titel Künstliche Intelligenz im Pädagogischen Hochschulenverbund Südost. Was ist denn der Pädagogische Hochschulenverbund Südost?
Erst einmal einen schönen Nachmittag. Der PH-Verbund Südost ist ein Zusammenschluss der pädagogischen Hochschulen, und zwar in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Und in dieser Zusammenarbeit wird nicht nur Forschung betrieben, sondern auch Entwicklung betrieben. Und es wurde hier auch das sogenannte Forum Primar eingerichtet. Und in diesem Forum Primar haben wir das Forschungsprojekt eingereicht, eben mit den auch genannten Hochschulen gemeinsam, pädagogischen Hochschulen. Es ist also ein kooperatives Projekt, wo wir uns künstliche Intelligenz in der Hochschule anschauen, in allen drei Bundesländern.
Also die Motivation steckt dahinter, genau hinter die KI an der Hochschule zu blicken.
Genau, alles, was mit der Hochschule zu tun hat, natürlich in der Lehre. Das heißt, Lehrende setzen KI ja auch ein, nutzen es auch selbst. Gleichzeitig beobachten unsere Lehrenden auch, dass Studierende vermehrt auf KI zurückgreifen. Im Rahmen des Studiums, für Studienaufträge, für andere Dinge, die sie erstellen müssen, bis hin zu Abschlussarbeiten. Und wie wir alle wissen, ist KI gekommen, um zu bleiben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam in diesem kooperativen Forschungsprojekt uns anzuschauen, was bewegt sich hier bei KI in der Hochschule, wie nutzen das auch die Lehrenden, was vermitteln sie den Studierenden, was ist ihnen wichtig auch dabei. Man kann sagen, dass das Projekt eigentlich ein viel größeres ist. Heute werden wir uns auf die Hochschullehrenden beziehen.
Also heute sprechen wir über die Hochschullehrenden und den KI-Einsatz. Jetzt gehen wir noch einmal vielleicht auf eure Forschungstätigkeiten ein, weil das Projekt ja doch sehr riesig ist. Was ist denn euer Fokus? Also was leuchtet ihr? Also was schaut ihr euch da denn genau an?
Vielleicht zum Kontext nochmal gesagt, dass wir uns das ein bisschen aufgeteilt haben. Es gibt verschiedene Untergruppen. Eine Gruppe beschäftigt sich mit der Befragung von Studierenden zum Thema KI. Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit den Empfehlungen für KI-Leitlinien für die Hochschule. Das ist auch ein Thema, das wir jährlich uns neu anschauen müssen aufgrund der rapiden Entwicklungen. Und das dritte Thema, das heute jetzt wichtig und wesentlich ist, ist die Perspektive der Hochschullehrenden. Das heißt, wir haben hier in einer qualitativen Studie uns angeschaut, wie Hochschullehrende an diesen drei oder vier Hochschulen KI einsetzen und was sie erleben und welche Erfahrungen sie mit der Nutzung von KI in und rund um die Lehre gemacht haben.
Also rund um die Lehre sozusagen die Forschungslücke, was Hochschullehrende genau mit dieser KI anstellen. Das und mehr werden wir uns dann heute noch genauer anschauen. Wir sind hier wieder zurück im Forschungscafé, schauen gerade aus dem Fenster. Es ist ganz sonnig, passt ja gar nicht zu den Temperaturen und zu dem, was draußen war, so den, in den letzten Tagen. Ich stehe hier mit Marlies Matesche-Kjaug und mit Marie Knaus und wir unterhalten uns um das, es geht um das Thema Hochschullehrende und KI. Wir sind jetzt gerade auf die Forschungslücke eingegangen. Es gibt ja dieses große Projekt, ihr habt euch spezialisiert sozusagen auf Hochschullehrende. Warum? Was ist dahinter?
Ja, ich antworte jetzt aus der Perspektive einer Hochschuldidaktikerin. Bei KI ist die Entwicklung extrem rasant. Wir haben beinahe wöchentlich neue Möglichkeiten, neue Tools, neue Anwendungen, die wir einsetzen können. Und wahrscheinlich noch schneller sind unsere Studierenden dabei, das auch auszuprobieren und zu nutzen. Und wir haben es einfach als wesentlich auch erachtet, hier mit einem sehr explorativen, offenen Design an die Sache heranzugehen. Das bedeutet, wir wollten schauen, welche Erfahrungen haben Hochschullehrende bei uns jetzt mit KI an den pädagogischen Hochschulen bislang gemacht. Aber auch, welche Lösungen haben sie schon entwickelt, denn jeder ist in seiner eigenen Lehrveranstaltung Experte oder Expertin als Lehrende oder Lehrender und jeder probiert auch gewisse Dinge aus, bei Studienaufträgen oder bei Vorbereitungen von Lehrveranstaltungen beispielsweise, wir werden vielleicht noch näher darauf eingehen, und welche Erfahrungen Lehrende damit machen und was man davon auch ableiten kann, im Sinne von Best Practice Beispielen, ja, für diesen Moment, das hat uns interessiert. Und da ist uns ein großer Wurf gelungen, muss ich auch noch anschließend sagen, denn meistens sind Forschungsanträge sehr stark präpariert, vorgefertigt, sehr starr. Aber wir haben es geschafft, im Forum Primar einen Antrag genehmigt zu bekommen, der über 4 Jahre zwar laufend ist, das Forschungsprojekt, allerdings jedes Jahr Adaptierungen vorgenommen werden können, sodass wir auch auf diese neuen raschen Entwicklungen mit unserem Forschungsdesign reagieren können.
Also wirklich angepasst an die KI sozusagen, dieser explorative Zugang. Das Projekt geht ja bis 2028, da stehen noch viele Dinge offen, die wir dann noch später klären können, genau. Also Hochschullehrende, du hast gerade gesagt, dass sich die Studierenden also quasi den Zugang schneller, wie soll ich sagen, einen schnelleren Zugang haben zur KI. Woran machst du das fest?
Na, teilweise aus den Ergebnissen unserer Interviews, die wir geführt haben. Wir haben ja im Rahmen des Projekts Hochschullehrende aller pädagogischen Hochschulen interviewt. Und da war es auch das Thema, dass der eine oder andere Lehrende noch nicht auf den KI-Zug aufgesprungen ist, wie es auch heißt in solchen Interviews. Das heißt, wir haben Lehrende, die wahrscheinlich sehr fit schon sind, mit KI umzugehen, das auch anzuleiten und auch Studierenden zu zeigen, wie sie KI nutzen können und vor allem auch so einsetzen können, dass sie seriös KI nutzen, ja, und bewusst und verantwortungsvoll nutzen. Wir haben aber durchaus wahrscheinlich auch Lehrende in unseren Hochschulen, die sich noch weniger damit auseinandergesetzt haben. Und das ist natürlich ganz spannend zu beforschen und dann auch zu Lösungen bzw. Vorschläge oder Best-Practice-Beispiele zu entwickeln für alle Lehrenden, die noch weniger Erfahrung im Umgang mit KI haben rund um die Hochschullehre.
Und wie ich das jetzt so mitbekommen habe und vielleicht dann auch sogar differenziert, dass man quasi bei einer Lehrperson an dieser Stelle vielleicht angreifen kann, eine andere schon ein bisschen weiter quasi ist im Umgang mit der KI. Also das werden wir dann sozusagen in den nächsten Jahren sehen, diese Entwicklung. Genau. Das Stichwort war noch explorativ. Da gibt es ja dann ein spezielles Forschungsdesign dazu.
Ja, also in dem Strang, den wir jetzt verfolgen, wo wir heute präsentieren, das waren einfach eine Interviewstudie mit halbstandardisierten Interviews. Da haben wir einen Leitfaden eben entwickelt, der aber auch schon sehr interessant ist, eben ausgerichtet auf jene Lehrende, die weniger Erfahrung haben, die wir unbedingt auch mit einbeziehen wollten und auch Lehrende auf der anderen Seite, die schon sehr viel mit KI gearbeitet haben, dass wir auch deren Erfahrungen und Expertise abbilden konnten, haben wir in dem Leitfaden 3 Teile entwickelt. Und das ist auch nicht so häufig der Fall bei Interviewleitfäden. Wir haben einen ersten Teil, einen Basisteil mit Fragen, die für alle Lehrenden waren. Und dann haben wir eine Abzweigung. Es gab dann im Teil A Fragen für jene Lehrende, die eben noch weniger Erfahrung mit KI gesammelt hatten bislang und für jene, die schon sehr viel Expertise bis zum Zeitpunkt des Interviews aufgebaut hatten, gab es einen Teil B, der nochmal differenzierter und tiefer in die Materie hineinging.
Okay, also eine Aufteilung, eine allgemeine Aufteilung und dann eine Differenzierung sozusagen. Wie schaut das dann im weiteren Verlauf aus? Also die Zuhörerinnen würden gerne wissen, wie schaut es generell aus? Wir haben hier mal diese Befragung, dann wird diese Befragung ausgewertet und das Endprodukt sozusagen wäre dann?
Ja, vielleicht auch mehrere Abzweigungen hier, wie das nutzbar ist. Einerseits ist es in der Befragung so, dass wir auch hier parallel zum Design selber experimentiert haben mit KI. Das heißt, wir haben da im Prinzip einen Lernweg auch für uns als Forscherinnen beschritten, denn wir haben uns angeschaut, wie kann man zum Beispiel Transkriptionsprozesse KI-gestützt gut machen. Ja? Welche Tools sind jetzt derzeit verfügbar? Wie ist das datenschutzrechtlich? Was kann ich da einsetzen als Forscher oder Forscherin? Also wir haben selber mit KI auch gearbeitet im Forschungsprozess ist ein doppelter Lernprozess. Ne? Das eine sind die Erkenntnisse und Ergebnisse der Interviewstudie, das andere ist, was wir selber auch lernen durften im Umgang mit KI im Forschungsprozess. Das ist so das eine. Und das andere ist, es gibt eben einen Forschungsbericht, der jetzt schon die Ergebnisse des ersten Projektjahres dokumentiert. Und wir disseminieren natürlich auch im Rahmen von Kongressen, Tagungen. Es ist gerade ein Artikel auch in Arbeit in einer Fachzeitschrift, der jetzt noch nicht veröffentlicht ist, weil ja das erste Projekt ja erst abgeschlossen wurde mit Herbst. Und der nächste Weg ist oder der letzte Pfad eigentlich, dass wir die Erkenntnisse aus dem Projekt wieder zurückspielen in die Forschungsstränge der anderen Arbeitsgruppen, also in die quantitativen Befragungsstränge mit Studierenden und Hochschullehrenden kommen da auch noch mit einem Fragebogen dazu. Das heißt, wir spielen die Erkenntnisse aus unserem qualitativen Strang zurück in die anderen Arbeitsgruppen im Gesamtprojekt, damit die wiederum aufbauen können auf den Ergebnissen, um so eine Mixed Methods Annäherung zu bekommen. Und es ist auch so, dass in die Leitlinien zur Nutzung von KI, die gibt's in jedem Haus eigentlich, an jeder pädagogischen Hochschule, so auch an der PH Steiermark. Die Forschungsprojektgruppe hat auch Empfehlungen herausgegeben für die Rektorate, was als Output aus dem Projekt ratsam oder zu empfehlen ist, in die KI-Leitlinien, in die institutionellen mit aufzunehmen.
Höchst spannend, was hier so vor ist, auch dass man quasi KI mit einschließt in eigentlich die KI-Betrachtung. Und wir wollen nach einer kurzen Pause genauer besprechen, was denn jetzt in diesem Jahr passiert ist. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was das Forschungsdesign ausmacht, nämlich von wem? Vom Forschungsprojekt Künstliche Intelligenz im PH-Verbund Südost. Und jetzt widmen wir uns dem Ist-Stand, also was ist passiert bisher? Welche Erfahrungen haben Hochschullehrende bereits mit KI-Tools? Marie Knaus.
Die Ergebnisse zeigen, dass KI-Tools bereits sehr breitflächig, nicht nur unter den Hochschullehrenden, sondern auch unter den Studierenden eingesetzt werden. Und es gibt dazu eben konkrete Beispiele und Aussagen, dass es für die Lehre Vor- und Nachbereitung verwendet wird oder in der administrativen Organisation und Vorbereitung für die Lehre, aber auch aktiv in der Lehre mit den Studierenden thematisiert wird.
Welche Überlegungen gibt es da von Seiten der Hochschullehrenden? Auf was setzen die den Fokus?
Herauszufinden, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, welches KI-Tool geeignet ist. Also befinde ich mich in der Situation der Lehrevorbereitung, bin ich vielleicht im Brainstorming auf der Suche nach Methoden, Zugängen, Themen zu vermitteln, dann wird dort das KI-Tool gerne herangezogen, ja, um sich inspirieren zu lassen oder neue Vorschläge zu bekommen. Geht es darum, vielleicht auch sich auf wissenschaftlicher Seite mit ja, Literaturrecherche auseinanderzusetzen, Texte, Zusammenfassungen zu bekommen, eine Struktur für diverse also aus studentischer Sicht für Hausarbeiten, aber auch für eigene Forschungsarbeiten. Also je nachdem, für welchen Bereich ich vielleicht eine Unterstützung brauche, ein Output, ein Ergebnis, wird dann überlegt, welches KI-Tool sich wofür eignet und da viel experimentiert, das herauszufinden, dass auch die Qualität stimmt.
Also experimentieren, aber auch Inspirationssuche. Wie kann ich mir das vorstellen, Inspirationssuche?
Es hat sich eben schon im Allgemeinen verbreitet, dass so ein Brainstorming-Partner zu haben oder Feedback zu bekommen, so ein KI-Tutor, gemeinsame Überlegungen anzustellen, dass das schneller vonhanden geht, als wenn ich mich allein hinsetze und mir überlege, wie können diese ganzen Inhalte geschaffen werden. Und die Hochschullehrenden versuchen dann auch, diese Erfahrung, die sie gemacht haben, in dieser Vorgehensweise wirklich in die Lehre zu bringen, mit den Studierenden dort noch einmal aufzugreifen, mit ihnen gemeinsam sich das anzuschauen. Kann ich vielleicht für die Unterrichtsvorbereitung dann in der Schule, in der Praxis, kann ich mir da Tipps geben, Methodentipps oder vielleicht für Struktur im Ablauf, Zeitplanung, ist die KI dort hilfreich, kann mir dort weitere Perspektiven ermöglichen.
Genau, also die Perspektivenvielfalt in Vor-, Nach-, aber auch also in der Bereitung an sich, aber auch jetzt selbst in der Lehre.
Genau, und auch so Bereiche der Differenzierung und Individualisierung von Lehr- und Lernmaterialien, also das ist auch stark betont worden, dass hier textgenerative KI, aber auch ja, bildgenerierende KI gerne eingesetzt wird, um das eigene Material auch dementsprechend ja, anzureichern, dann aufzubereiten.
Und welche bezüglich Herausforderungen, was ist da schon etwas genannt worden von Lehrpersonenseite? Was ist denn die Herausforderung im Umgang mit KI?
Einiges. Also vielleicht grundsätzlich auch, den Lehrpersonen ist ihre eigene Verantwortung gegenüber den Studierenden bewusst. Es ist ihnen wichtig, dass die Studierenden diese Kompetenz erlangen, also auch im Sinne der AI-Literacy wirklich kritisch und reflektiert mit den Outputs von der KI umzugehen und ihnen auch jetzt nicht nur die Tools zu nennen, sondern auch wirklich mit dem, was herauskommt, zu arbeiten, das zu analysieren, zu überlegen, ist das richtig, ist das brauchbar, ist das einsetzbar für meine Lehre. Das heißt, sie haben schon auch die Sorge, dass Studierende das wirklich unreflektiert nutzen. Und dem wollen sie natürlich auch entsprechend da vorbeugen und in ja, ihrem eigenen Fachgebiet dann entsprechend mit Möglichkeiten, vielleicht speziellen KI-Tools, dort Beispiele geben.
Ja, ergänzend noch eine Herausforderung, die ich spannend fand als Hochschuldidaktikerin wiederum, nämlich dass Lehrende eben zur Vor- und Nachbereitung häufig KI einsetzen oder beziehungsweise einsetzen. Unterschiedlich häufig, muss man sagen. Einzelne sehr häufig, andere wahrscheinlich weniger. Allerdings ist es so, dass sie für methodisch-didaktische Vorschläge sehr gerne offen sind, KI einzusetzen, um hier in Inspiration zu bekommen. Wo aber unsere Lehrenden das kritisch sehen und herausfordernd sehen, ist KI einzusetzen im Rahmen der Assessments und der Leistungsbeurteilung. Also da sehen wir, das ist eine Herausforderung, da sagen Lehrende, ups, das geht noch nicht so, wie ich das gerne hätte, wie ich das brauche, das ist qualitativ noch nicht so ausgegoren, der Output, dass das sinnvoll ist in der Bewertung, diese Bewertungen durchführen zu lassen. Natürlich muss man immer alles überprüfen, das ist ganz klar, aber es gibt also eine kleine Zäsur hinsichtlich Leistungsbeurteilung, da sind die Lehrenden noch sehr zögerlich.
Also in der Leistungsbeurteilung, kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was da als Antwort rausgekommen ist, zum Beispiel? Also generell in der Notengebung oder in der Zusammensetzung von den Punkten?
Genau, wenn man zum Beispiel Studienaufträge im Rahmen von prüfungsimmanenten Veranstaltungen gibt und die werden eingereicht über Moodle beispielsweise, dass man dann Feedback oder Beurteilungen, Bepunktungen ausgeben lässt durch die KI, da sind sie eben noch sehr zögerlich. Aber Marie, ergänz mich gerne.
Ja, meine falls dir noch meine Gedanken springen gerade. Es hat einige Punkte gegeben, auch wenn es darum geht, dass...
Also bei den Bepunktungen, vielleicht ist es auch so, dass vielleicht für Lehrpersonen die Rahmenbedingungen anders sind, dass ja Studenten, Studentinnen da einfach viel freier umgehen damit, was sie halt, also wie sie Arbeitsaufträge oder so erledigen. Da würde ja eine Lehrperson.
Das ist, ja, ich glaube, vielleicht generell ist das so ein Punkt, der in vielen Bereichen auffällt, dass die inhaltliche Tiefe von generierten KI-Inhalt verloren geht. Und das bezieht sich dann eben auch sowohl auf wenn ich eine Reflexion verfassen lasse oder eine Arbeit, also für die Studierenden und ihre Produkte, aber auch wiederum für das Feedback auf die Arbeit von den Studierenden. Und vielleicht auch noch sehr wichtig ist der Punkt der Datensicherheit generell, der den Hochschullehrpersonen ein wichtiges Anliegen ist. Und das ist ihnen bewusst auch, vor allem wenn noch nicht sehr transparent kommuniziert wird, auch von den jeweiligen Firmen, die das KI-Produkt anbieten, wie genau wird denn jetzt mit den Daten umgegangen, wie wird mit dem Inhalt umgegangen. So ist es ihnen auch bewusst, dass ich dort, kann auch nicht alle Arbeiten von den Studierenden einfach hochladen, um dann mein automatisiertes Feedback dazu bekommen.
Also da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, recherchieren ist vielleicht nicht gleich generieren, dass da doch schon etwas ein Unterschied dabei liegt. Ja, genau. Das heißt, externe und interne Faktoren, die jetzt quasi meine Arbeit mit KI beeinflussen, sind eigentlich dann schon auch, dass ich auf die Studierenden eingehe in gewisser Weise. Gibt es da noch was, auf das Hochschullehrende achten im Einsatz?
Ja, sie schauen einfach, welche Empfehlungen gibt es. Ich bin ja auch am Zentrum für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung tätig. Und das ist auch eines der Ergebnisse gewesen, dass Lehrende gerne Empfehlungen aus Fortbildungen aufgreifen. Ja? Weil nicht alle sich extrem intensiv auseinandersetzen können mit jedem Spezialgebiet. Insofern ist es fein, wenn man eine kurze Fortbildung besuchen kann, wo auch Tools empfohlen werden, die eben hinsichtlich Datenschutz beispielsweise safe sind, wo man Erfahrungen teilen kann, wie man mit Outputs zufrieden ist, wie tiefgehend die sind, wie diese KI sozusagen auch abliefert. Das heißt, Fortbildungen sind sicher ein Thema, was uns auch weiter beschäftigen wird, wo wir auch bei uns an der BH Steiermark weiterhin gezielte Angebote setzen werden.
Also wir haben jetzt über die Herausforderungen gesprochen und was uns jetzt noch dann genauer interessiert in weiterer Folge, sind dann die Unterstützungsmodelle, die halt KI nutzen kann. Schönen guten Nachmittag. Ich stehe heute hier mit Marlies Matyshek-Jauch und Marie Knaus. Wir sind im Radio Igel Studio. Wenn wir darüber schauen, durch das Fenster, sehen wir Leute, die sich unterhalten, die Kaffee trinken, die guten Kuchen essen und ganz gespannt zuhören. Wir haben gerade über die Herausforderung im KI-Einsatz für Hochschullehrende gesprochen. Widmen wir uns den positiven Inhalten von KI. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist es oft schwer mit KI, aber wie verändert denn KI generell das Verständnis von Hochschullehrenden in der Lehre selbst? Also im Umgang sozusagen.
Ich glaube, die große Chance ist es, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, was das Umdenken der Prüfungsformate und dieser Bewertungsprozesse betrifft. Das ist uns jetzt allen klar bewusst, dass hier großes Umdenken stattfinden muss. Und das kann auch durchaus, glaube ich, etwas sehr Bereicherndes sein. Das wird nicht nur unsere Hochschule, das betrifft alle Hochschulen, alle Institutionen. Wie gehen wir jetzt nun damit um? Vielleicht welche Bewertungsformate sind obsolet geworden? Welche Möglichkeiten gibt es? Aber auch im Bereich, ich nenne es jetzt vielleicht mal persönliches Datenmanagement, wo wir die Aussagen bekommen haben, generative KI-Tools können gut dabei helfen, Dateninhalte gut zu kategorisieren, zu strukturieren, von Inhaltsverzeichnissen erstellen oder im Brainstorming zu Forschungsfragen. Das heißt, dass man sich auf die Suche macht nach Aufgabenbereichen im persönlichen Arbeitsfeld, wo ich jetzt mit Hilfe von KI vielleicht dadurch, das ist immer so die Motivation, Zeit einsparen kann, ja, vielleicht auch noch eine andere Perspektive, andere Zugänge bekommt, einfach auch eine gute Qualität bekommen kann.
Also es geht darum, Zeit einzusparen, aber auch sich in gewisser Weise auch weiterzubilden als Hochschullehrende. Malis Mateschich-Jauck.
Ja, genau, das Zeiteinsparen ist das eine. Es wird aber auch teilweise wieder etwas anders gesehen von Lehrenden, nämlich, dass man auch Zeitaufwand investieren muss, um dann den Output kritisch zu prüfen, um zum Beispiel auch Output nochmal zu überarbeiten. Da kamen so Aussagen wie stilistische Überarbeitung, nochmal eine neue Ordnung reinzubringen, dort und da einen Feinschliff zu machen oder auch die eine oder andere Quelle nochmal nachprüfen zu müssen. Das heißt, Zeitersparnis einerseits ja, wird als Chance gesehen, vor allem für stupide Tätigkeiten, die KI gerne, das wird gerne der KI übertragen. Allerdings aber auch auf der anderen Seite, ich brauche auch Zeit, um das nachzuprüfen, gegenzuchecken, um das wirklich rausgeben zu können in der Lehre.
Also gegenchecken. Also man kann der KI noch nicht in dieser Weise völlig vertrauen, dass da der richtige Output rauskommt sozusagen.
Ich würde mal sagen, Gott sei Dank, sonst braucht man uns nicht mehr in die Lehre stellen, wenn man es ganz provokant formulieren möchte.
Ja, Marie Knaus, du hast noch was sagen wollen?
Es hat sich gezeigt, dass generell unabhängig davon, wie viel persönliche KI-Erfahrung die Hochschullehrenden mitbringen, sich ein einheitliches Bewusstsein diesbezüglich gebildet hat, nach dem Prinzip Human in the Loop. Also man will schon mit KI im Team quasi arbeiten. Die KI gibt mir diese stupiden Tätigkeiten, wiederholende Tätigkeiten, einfachere Aufgaben oder sehr datenintensive Aufgaben. Aber der Mensch ist trotzdem für die Beurteilung, für die Bewertung, auch für diese Kontextgebundenheit, Sicherheit, auch den ethischen Bereich verantwortlich. Also, dass wir nicht KI-Outputs unreflektiert, unrecherchiert so dann auch weitertragen. Und das finde ich ganz positiv, dass das sich auch gezeigt hat, dass diese Haltung auf jeden Fall da ist. Und ja.
Also die Reflexion ist nach wie vor äußerst wichtig und kann nicht durch KI-Mechanismen ersetzt werden.
Ein Interviewergebnis war, dass ein Interviewpartner oder Partnerin gemeint hat, man wird nach wie vor das Hirnschmalz benötigen. Also es wird uns nicht erspart sein, selber zu denken, über die Outputs drüber zu gehen, nochmal weiterzuarbeiten dran und das vielleicht als Basis zu nehmen. Aber der Feinschliff und das Feintuning ist ganz wichtig, da nochmal Kreativität und Hirnschmalz reinzustecken. Und das, was wir dann letztendlich als Endprodukt ansehen.
Also mir gefällt das Wort Hirnschmalz. Hirnschmalz bedeutet jetzt aber auch wieder, dass Lehrpersonen, Hochschullehrende Kompetenzen benötigen, um mit der KI weiterzuarbeiten. Das stelle ich mir dann ja auch wieder anders vor als Studierende, die vielleicht näher an der KI sind als jetzt Hochschullehrende.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marie, aber ich glaube, dass ich das gar nicht so formulieren würde, denn ich denke mir, ja, vielleicht sind Studierende näher dran. Auf der anderen Seite wissen sie manchmal nicht so viel Tiefgehendes über die KI. Und wir haben eben in den Ergebnissen auch, wie schon bereits erwähnt, drinnen, dass Lehrende von uns beobachten, Studierende oft unreflektiert Outputs einfach so übernehmen, ohne eben diese Prüfung, diesen Gegencheck zu machen. Also vielleicht näher dran, schnell mal ein Tool einzusetzen, schnell mal was in die KI zu werfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die AI-Literacy wirklich so viel tiefergehend vorhanden ist. Was meinst du, Marie?
Ich sehe das genauso, dass es für beide Seiten diese Kompetenzen benötigt und dass wir da gefordert sind, also nicht nur die Studierenden da zu fördern, zu überlegen, wie kann ich ihnen diese Thematik näher bringen, auch unsere eigene AI-Literacy voranbringen und
ja, vielleicht für die Zuhörerinnen, was ist denn AI-Literacy?
Das gibt unterschiedliche Teilbereiche, wo, also es geht nicht nur um das zum Beispiel Basisverständnis davon, was ist so ein Large Language Model eigentlich, wie funktionieren neuronale Netze, wie den Studierenden auch neben technischen Aspekten, wo es auch drum geht, um diese Bias, von denen wir schon oft gehört haben, das heißt Verzerrungen, die schon im Datenmaterial sich befinden und dann dadurch ja auch das Ergebnis beeinflussen und das wirklich in Fallbeispielen aufgreifen aus Ergebnissen von Lehrveranstaltungsexperimenten und dann genauer dorthin zu schauen und zu analysieren oder diese Halluzinationen, wenn ich auf der Suche nach bestimmten Literaturquellen bin, auch wirklich zu überprüfen oder mir Zusammenfassungen geben lasse oder neue Inhalte generieren, ist es ganz wichtig, diese Fähigkeiten zu entwickeln, dort ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und so wie du vorher gesagt hast, Marlies, mit dem Hirnschmalz, ich habe es auch ganz schön gefunden, dass die Hochschullehrenden betonen, man bekommt ein Gespür mit der Zeit, also das war auch so eine Aussage aus dem Interview, für KI-Leistungen von den Studierenden. Das spielt sich schön zurück an die Studierenden, damit sie sehen, na, wir können das auch unterscheiden, ob ihr wirklich eine Arbeit abgebt, die an der Oberfläche dahin kratzt, nicht in die Tiefe kommt, wo man sieht, da fehlt dann wirklich dieser kreative, menschgetriebene, der Inhalt noch dazu und das, was vorher erwähnt wurde, dass das ein gewisses Basiswissen im Fachbereich unbedingt nötig ist, damit ich auch diese ganzen Einschätzungen machen kann und damit ich überhaupt gezielt prompten kann, was auch ein Teil zum Beispiel von dieser AI-Literacy ist, worauf die Lehrpersonen schon achten, dass sie auch ein bestimmtes Prompting den Studierenden vermitteln, damit sie zu qualitativ besseren Ergebnissen kommen können.
Also AI-Literacy betrifft sozusagen alle, Kompetenzen sind ähnlich, außer, so wie ich das jetzt aufgenommen habe, dass halt quasi diese Überprüfung bei Hochschullehrenden im Fokus liegt, dann quasi diese Reflexionsarbeit.
Das und was die Lehrenden auch gesagt haben, sie sind sich ihrer Vorbildrolle ja bewusst. Das heißt, wenn ich selber in der Lehre KI einsetze, zum Beispiel zur Vorbereitung, und ich zeige dann Produkte, verwende die in meiner Lehrveranstaltung, dann geht es auch darum, dass ich als Lehrende mit gutem Beispiel vorangehe und auch nenne, welche KI habe ich da verwendet, dass ich selber KI eingesetzt habe und dann auch reflektiere, wie bin ich selber damit umgegangen. Also ein bisschen offen zu legen auch, wie man selber mit KI tagtäglich umgeht und das im Sinne einer Vorbildrolle auch zu vermitteln an die Studierenden. Das gehört auch ein Stück weit dazu und ist sicher eine besondere Rolle der Lehrenden, die Studierende weniger haben, aber vielleicht später in der Schule dann natürlich weiter folgend, wenn sie mit Schülerinnen und Schülern arbeiten und KI einsetzen.
Also eine Vorbildrolle, die dann auch weiter gilt, auch für Studierende dann im Beruf.
Und was Ihnen auch schon bewusst ist, den Hochschullehrenden, was Themenbereiche sind, das sind auch so dieses, also nicht nur Lernen und Arbeiten mit KI und sondern auch durch KI und über KI und insbesondere wie wirkt es auf uns als Gesellschaft, wie verändert uns das? Auch das sind Themenbereiche, die in den Lehrveranstaltungen aufgemacht werden. Welchen Einfluss haben solche Systeme auf uns? Auch Aspekte eben, wie schon genannt, der Datensicherheit, diese Transparenzmachung. Was passiert mit unseren Daten eigentlich genau? Sind das jetzt komplett neue Inhalte, die da generiert werden? Worauf greifen die zurück? Also es gibt wirklich, es gibt sehr viele Bereiche, wo man näher drauf eingehen kann und seine Fähigkeiten verbessern könnte.
Ja, und zur AI-Literacy nochmal ergänzend gesagt, ist es so, dass die Lehrenden auch erwähnt haben, wenn ich in einem bestimmten Fach unterrichte und Expertise habe, dann ist natürlich der Inhalt des Fachs mal im Vordergrund in der Lehre. Lehrende meinen eben, es ist wichtig, dass Studierende im Rahmen von eigenen Lehrveranstaltungen AI-Literacy vermittelt bekommen von den Expertinnen und Experten, die in der Informatik, in der Mediendidaktik tätig sind. Also das war auch so ein Gedanke von Lehrenden, dass das schon auch eine eigene Lehrveranstaltung sein sollte, wo Studierende AI-Literacy weiterentwickeln können und diese Basiskompetenzen vermittelt bekommen.
Also zusammenfassend, Chancenpotenzial liegt eben darin, kompetenzorientiert mit dem Medium umgehen zu können Und wenn wir das schaffen, also auch auf Datenschutzbezug, auf ethische Richtlinien, dann kann das sehr wohl was Gutes sein für uns KI-Anwendungen. Also wir sind gerade im Radio Eagle Studio. Ich habe hier neben mir links stehen Marlies Matyshek-Jauch und dann mir gegenüber steht die Marie Knaus. Wir haben über die KI-Nutzung an der Hochschule gesprochen. Es ging über Herausforderungen, Chancen und generell die Ansprüche an die KI auf Seiten der Hochschullehrenden. Was wir noch nicht besprochen haben, sind die Entwicklungsperspektiven. Aber davor sehe ich noch, also um Spannung aufzubauen, wir besprechen gleich die Entwicklungsperspektiven, aber hier Christoph Pilip hat daneben, wartet schon spannend auf eine Frage an euch.
Hier im Gästeraum wird ja auch ganz heiß diskutiert und besprochen und Erfahrungen ausgetauscht. Und wir hatten diesen einen Begriff Zeitersparnis, und wenn wir uns jetzt hier miteinander unterhalten, sehen wir eigentlich, dass wir alle auch ein bisschen frustriert sind oft von diesen Ausarbeitungen, die wir bekommen. Wir müssen das meiste noch einmal korrigieren oder einmal kritisch mit Hirnschmalz drüber nachdenken, ob das auch passt. Eine ganz allgemeine Frage, kann man eigentlich sagen, so wie wir es jetzt erleben, dass wir von dieser Hype-Phase von der KI langsam in so einer Ernüchterungsphase ankommen? Was wäre Ihre Meinung dazu?
Ich sage jetzt was Provokantes. Ich denke, dass diejenigen, die Zugang haben zu qualitativ hochwertiger KI, die meistens mit Kosten verbunden ist, weiterhin in der Hype-Welle sind. Weil die Qualität der Outputs auch davon abhängt, welche KI setze ich ein, und kostenlose KI dann immer Beschränkungen, Begrenzungen hat, eingeschränkte Funktionen einfach hat. Das ist mal das Erste, was ich gern anmerken möchte.
Und ich würde noch gern hinzufügen, das ist ja auch ein Phänomen, das uns bekannt ist, wenn wir mit Erneuerungen umgehen, und vor allem im KI-Bereich so, wir sind am Anfang sehr beeindruckt von den Ergebnissen. Es gibt da auch den ELISA-Effekt, dass einer KI mehr Fähigkeiten, mehr Kompetenz unter Anführungsstrichen zugeschrieben wird, als es ja das Computerprogramm eigentlich imstande ist. Und so zeigt sich das eben durch die Erfahrung, die wir sammeln. Wir kommen drauf, wir können nicht nur den Text-Output jetzt so nehmen, wir müssen das überarbeiten. Wir müssen da noch einmal wirklich Zeit investieren und drüber gehen. Und das ist auch das, dass wir ernüchtern und draufkommen. Im Grunde sind es nur Computerprogramme, die vielleicht gar nicht so toll sind, wie wir am Anfang gedacht haben, und müssen für uns dann herausfinden, auch wieder, wie sind unsere Strategien, um dorthin zu kommen, um dann vielleicht wirklich auch diese Zeitersparnis dann mit dem Überarbeiten zu haben. Ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, den man sich da ergibt, und der kommt auch mit der Erfahrung und Nutzungsanwendung, die in dem Fall ja wichtig ist, dass wir das machen.
Also der Mensch steht, Humanitas ist noch immer vorhanden, die Menschlichkeit, die dann gebraucht wird dafür.
Ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, was erwarte ich mir von einer KI, wenn ich eben im Brainstorming, Ideenfindungs, Erwartungsmodus bin, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen methodisch-didaktischen Vorschlag für meine nächste Vorlesungseinheit, Seminareinheit, die brauchbar ist, wo ich sage, da habe ich ganz schnell ein paar Vorschläge, wo mich einer anspricht, wo einer reinpasst. Ja. Da, wo es aber tiefergehend in Inhalte geht, vor allem wurde da auch in den Interviews genannt, Thema fachdidaktische Modelle und Konzepte. Da ist es eben schwierig mit der KI, hier Ergebnisse zu erwarten, die zufriedenstellend sind. Ich persönlich glaube also, dass wir nach unserer Erprobungsphase, die ja noch anhält, immer mehr draufkommen, wofür kann ich sinnvoll einsetzen, dass es eine Zeitersparnis für mich ist, und wo mache ich Erfahrungen, wo ich sage, das nächste Mal brauche ich das eigentlich eher nicht in der KI ausgeben lassen, sondern da kann ich mich selber hinsetzen und das machen. Ich glaube, dass wir dann mit der Zeit differenzieren lernen, wo zahlt sich's aus, KI einzusetzen, und wo hätte ich mehr Überarbeitungsanforderungen im Nachgang sozusagen, wo die Zeitersparnis dann nicht mehr gegeben ist, und dann lasse ich es sein. Ich glaube, dass wir das differenzierter einsetzen werden bei uns im Hochschulalltag in Zukunft.
Also sind die Erwartungen an die KI dann im Endeffekt, also mit dem Output gar nicht so hoch dann in der Wirklichkeit?
Also meine persönlichen Erwartungen sind nicht mehr so hoch, als es ursprünglich war. Marie, wie ist das bei dir?
Ich habe gerade überlegt, wo ich hohe Erwartungen habe. Vielleicht immer dann, wenn ich versuche, KI-Tools zu nutzen, die mir wieder so was Neues geben. Also bildgenerierende KI-Videos, wenn dort neue Modelle herauskommen, die dann einfach noch einmal in der Qualität einen so zum Staunen bringen, weil das ja auch für mich manchmal wirklich echt ein gruseliges Thema ist. Wir Fake News haben wir vor ein paar Jahren gehabt, jetzt haben wir Deepfakes und das sind dann auch wieder Themenbereiche, wenn man sich denkt, Wahnsinn, da ist es jetzt kaum noch, da ist es für mich jetzt noch schwer zu unterscheiden, ob das jetzt Mensch geschaffen ist oder KI generiert und ja, und da habe ich vielleicht die Erwartung auch an mich, bin ich dann trotzdem irgendwann wieder imstande, das wieder unterscheiden zu können, bewerten zu können.
Also ob sich dann die Kompetenzen auch anpassen an die neuen Zeiten.
Ja, hoffentlich.
Ein bisschen gruselig ist es schon, wenn ich so dran denke, dass in Zukunft der Mahalis Matisek-Jauch KI-Avatar zur Vorlesung laufen wird. Also ja, das wurde auch erwähnt, so in Richtung, was glauben Lehrende, was so die Trends sein werden in der Hochschule, ne? Dass KI-Avatare Lehre halten könnte sein, ist eine Annahme, die getroffen worden ist, beispielsweise.
Richtig, ich habe nur gerade überlegt, ob ich als Studierende lieber dir in Person gegenüberstehen würde, weil ich dann deine ganze Emotion und deinen Charakter und alles spüre, das, was jetzt im Moment einfach mit den KI-Avataren ganz schwierig ist. Es gibt einige IMUG-Selbstlernkurse, wo diese KI-Avatare auftreten und gehen das erste Mal in dieses Experimentierfeld rein, wie es einem geht damit. Das wird sie noch zeigen.
Es haben auch Lehrende gesagt in unseren Interviews, dass die Beziehungsarbeit auf der Strecke bleibt, je mehr KI eingesetzt wird. Das ist so eine Hypothese, die Lehrende haben. Und ich persönlich glaube auch und würde das unterstreichen, dass auch die Beziehungsarbeit ganz wichtig ist, dass live da zu sein, online oder in Präsenz, also einfach als Mensch da zu sein, mit all den emotionalen Empfindungen, aber auch ja mit dem Humor, den wir mitbringen. Auch das ist ja auch Teil von guten Lehrveranstaltungen, mal das eine oder andere dazu einzustreuen, Praxisbeispiele zu nennen, die menschliche Seite zu zeigen als Lehrende. Und da haben unsere Interviewpartnerinnen auch gesagt, dass das wichtig ist, dass diese Beziehung zu den Studierenden weiter erhalten bleibt und ja lebendig bleibt.
Also Beziehungsarbeit sollte weiterhin quasi ein Fachbereich von Hochschullehrenden, vor allem jetzt im pädagogischen Bereich bleiben, weil das ist dann eventuell auch noch Anhaltspunkt und kann dabei unterstützen und helfen, halt quasi hinter KI-Anwendungen zu schauen und hat auch vielleicht diesen pädagogischen Blick darauf. KI-Avatare, ist das jetzt ein ziemlich baldiger Schritt, der stattfinden wird? Oder wenn ihr so in euer Projekt schaut, also sind wir da noch weit entfernt von den Ergebnissen? Was sind denn so eure was erwartet ihr euch von der Forschung?
Die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung sind da, das ist nicht das Problem. Es wird auch wird auch versucht, so mal umzusetzen und zu probieren. Ich glaube, interessant wird es dann, wenn es darum geht, Ergebnisse zu bekommen bezüglich wirklich der Wirksamkeit. Das Lernen passiert auch mit Emotionen. Und wie gesagt, wer schon einmal so einen Kurs mit Avatar gemacht hat, man ist eigentlich relativ bald erschöpft. Das ist dann eigentlich nur mehr anderes Vermittlungsformat. Dann kann ich auch den Text wieder lesen. Aber es geht um die reine Wissensvermittlung und das in einer unterschiedlichen Medienformation. Ob ich jetzt dann mit einem Video lerne, mit einem Text oder mit einem Avatar, es fehlt der Austausch, die Interaktion dann wirklich, um näher in Lernen und Wissen zu kommen.
Interaktion.
Genau.
Ja, das finde ich spannend. Das führt wieder zu der Frage, was ist Lernen, was bedeutet Lernen, wie lernen wir? Einen Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist aber auch dabei, wenn ich an KI-Avatare denke, dass die Nachhaltigkeit ja auch mit berücksichtigt werden muss, ja, wie viel Energieaufwand es bedeutet, sowas zu betreiben. Was ist die Aufgabe unserer Hochschule auch? Wir haben das Umweltschutzzeichen beispielsweise, wir haben da verschiedene Siegel und Auszeichnungen. Das heißt, das wird auch uns in diesem Projekt ja beschäftigen, im zweiten Jahr dieses Forschungsprojekts, in unseren Datenerhebungen auch auf diese Nachhaltigkeit und auf diese Ethik ein bisschen mehr hinzuschauen, beziehungsweise auch das Gespür, das Lehrende jetzt von dem Lehrende jetzt erzählt haben, da mehr hinzuschauen, ja, was macht dieses Gespür aus? Also da werden wir tiefer reingehen im kommenden Projektjahr und sind da schon dabei, die Instrumente wieder neu zu adaptieren.
Also der Blick der Hochschullehrenden, was sie quasi herausgefunden haben, da wären wir jetzt eigentlich wieder bei dieser, was wir zu Beginn besprochen haben, die Forschungslücke. Also quasi, dass Hochschullehrende differenziert Kompetenzen erlernen können, zur Verfügung gestellt werden, um halt besser auf die KI quasi oder KI-Anwendungen einzuwirken und diese auch, reflektiert an Studierende weiterzugeben.
Das und einfach laufend die Fortbildungen anzubieten, da wieder das Neue Aktuelle aufzunehmen in die Inhalte der Fortbildung. Ich denke, dass wir da, für die PH Steiermark kann ich es näher sagen, hier auf einem guten Kurs sind, weil wir wirklich jedes Semester Angebote dahingehend haben. Wir können einfach nur dazu motivieren und einladen, dass Lehrende diese Fortbildungen besuchen und der Empfehlung, die hier in den Interviews auch gegeben wurde, nachkommen, nämlich, dass man, wenn man wenig Zeit hat, sich hier Expertise anzueignen, dass Fortbildungsformate ein sehr guter Weg sind, um die wichtigsten Aspekte und Basiskompetenzen zu erlangen, die man braucht für die Lehre.
Also gute Professionalisierung in dieser Hinsicht.
Und laufende.
Laufende. Laufende ist ein guter Aspekt.
Die KI läuft. Ja. Ne? Und nachdem die KI läuft, ist es auch wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen und nicht nur zu sagen, ja, vor 2 Jahren habe ich einmal vielleicht einen Workshop gemacht, wenn man sich sowieso selbst damit auseinandersetzt, immer wieder, dann ist es natürlich kein Thema. Wenn man noch nicht auf den Zug so wirklich aufgesprungen ist, empfehlen wir, solche Fortbildungsformate in Anspruch zu nehmen, zu kommen und sich auszutauschen, auch mit anderen Lehrenden.
Also es ist nie zu spät.
In dem Fall ist das Mitlaufen besser als das Hinterherlaufen für unser eigenes Gefühl.
So versuchen wir eben mitzulaufen mit der KI. Wir haben jetzt gehört, wie das Hochschullehrende machen können. Ich bedanke mich für die großartigen Inhalte, die mir jetzt Magistra, Diplompädagogin Dr. Marlies Mateschek-Jaug und Professorin Marie Knaus, Bachelor of Education, zum Einsatz der KI an der Hochschule mitgegeben haben. Meine Damen und Herren, das war das 14. Forschungscafé, ein Projekt des Zentrums für Forschungssupport in Kooperation mit dem Vizerektorat für Forschung und Hochschulentwicklung sowie, wo stehen wir hier, Radio Igel. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wir freuen uns darauf, wenn Sie auch beim nächsten Forschungscafé wieder dabei sind. Wann ist das? Im neuen Jahr? Am 7. Jänner ab 14 Uhr, da sprechen wir über die Arbeitswelt von Lehrpersonen. Wir erörtern aufschlussreiche Ergebnisse aus der Thalys-Studie. In diesem Sinne noch einen schönen Nachmittag. Mit ganz lieben Grüßen von uns hier aus dem Radio Igel Studio. Mein Name ist Patrice Windisch. Wir hören uns wieder.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.